heute, wie schon angekündigt, geht es um ein eher sportliches Thema. Nicht, weil ich jetzt so besonders sportlich bin oder aussehe, würdet ihr wahrscheinlich auch widersprechen unter Umständen, Andi ist ehrlich, sondern es geht darum, weil uns Paulus in einem seiner Briefe hier ein Beispiel bringt, was das mit sich bringt. Heute, wir haben es schon gehört, 1. Korinther 9, 24 bis 27. Paulus beschreibt hier ein Bild des Rennens, Wettkampfrennen. Und er wusste, dass die Korinther, an denen dieser Brief geschrieben wurde, dass sie das kennen. Alle zwei Jahre fanden in Korinth nämlich die sogenannten Isthmischen Spiele statt. Diese Spiele, die wurden nur noch von den Olympischen Spielen übertroffen. Also das war eine ganz wichtige Sache in dieser Zeit, an diesem Ort. Weltberühmt und entsprechend bekannt in Korinth. Und wir haben heute einen Text von Paulus, und vielleicht war zu der Zeit gerade diese Isthmischen Spiele, wo Paulus hier ein Bild benutzt aus dem Leben der Korinther, aus dem Alltag der Korinther, um eben hier geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Und er hat das Bild eines Laufwettkampfes genommen, und an den Spielen, da gab es so wie heute auch Kurzstrecken, Mittelstrecken und Langstreckenläufe. Und dann heißt es: Ihr wisst aber, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Im ersten Moment ist es vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, aber wenn man sich die Worte hier genau anschaut, dann wird es deutlich. Dieser Siegespreis, der Siegeskranz ist eben bei den Olympischen Spielen bekannt gewesen, auch bei den Isthmischen Spielen. Jemand, der alle Gegner besiegt hat, wurde nicht damals mit einer Goldmedaille geehrt, wie es heute üblich ist, sondern durch einen auf dem Kopf getragenen Kranz aus Fichtenzweigen. Bei den Isthmischen Spielen waren es Fichtenzweige. Olympische Spiele, da gab es dann Ölbaumkranz oder wie auch immer. Auf alle Fälle gab es da unterschiedliche. Und eben bei den Isthmischen Spielen waren es Fichtenzweige. Das ist jetzt eben doch eher Laubbeer, wie das auch immer heißt. Egal. Ja, wenn man hier vorne steht, ist gar nicht so leicht. Da ist leicht. Genau. Deshalb der Begriff Siegespreis. Das ist das, was man überhaupt gewinnen konnte. Das war genauso wichtig wie die Goldmedaille. Verbunden mit Ruhm, mit Ehre, mit Ansehen. Das ist das, worauf die Sportler hinarbeiteten. Und Platz 2 und 3 gab es damals nicht. Die gehörten auch zu den Verlierern. Es galt nur der erste was. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Solche Bilder stehen natürlich auch in der Gefahr, dass wir sie falsch interpretieren können. Das Beispiel von heute steht zum Beispiel in der Gefahr, dass vielleicht daraus ein christlicher Wettkampf entsteht. Ich will Erster sein und mein Bruder und meine Schwester eben nicht. Aber genau das will der Text eben nicht. Zum einen ist mein direkter Konkurrent nicht mein Bruder oder meine Schwester, sondern es ist der Wettlauf zwischen dem Menschen und seiner alten Natur. Die alte Natur, das ist letztlich das Leben, bevor man Christus kennengelernt hat. Und zum anderen legt der Text den Schwerpunkt auch auf den Vers des Laufens, beziehungsweise auf die Handlung des Laufens und auf das Ziel natürlich. Und mit dem Hinweis des Laufens verlässt Paulus hier auch dieses Bild und beschreibt eine geistliche Seite. Wir sollen laufen und uns um den Siegeskranz bemühen. Ein Einsatz bis zum Ende, bis mit ganzer Kraft, bis es nicht mehr geht. So ist es auch mit dem Lauf der Christen. Dieser beginnt mit dem Christwerden. Aber es genügt eben nicht, dabei dann stehen zu bleiben, zu sagen, oh, jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich es geschafft. Denn der lebenslange Lauf, das lebenslange Lernen, das lebenslange Christus ähnlicher werden, gehört dazu. Und hier ein kleiner Einwurf, wir sollten uns eben nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, denn die Lorbeeren, die kommen eben dann eben erst noch. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sollen dieses Ziel im Blick haben. Und Ähnliches schreibt eben Paulus auch aus den Philippern. Das habe ich schon mal gepredigt. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Haben wir auch gesungen. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, hier wird deutlich, wie wir laufen sollen. Augen auf, das Ziel gerichtet und eben los. Und ein Wettkämpfer, eben der nach hinten schaute, wird nichts gewinnen. Ich habe mich mit dem Wolfgang darüber unterhalten und habe das, glaube ich, auch schon mal hier gesagt, dass ich einen Wettkampf gesehen habe, dass einer gerannt und dann schaut der nach links hinten und denkt, er ist Erster. Gleichzeitig wurde er von rechts überholt. Und der Wolfgang hat ein Beispiel gebracht aus dem Biathlon. Mag das wohl, die Zeit kommt ja jetzt bald wieder. Biathlon, da hat auch eine nach hinten geguckt und wurde langsamer. Du hast nachgeguckt, naja, beim Telefon nach wusste er es noch nicht. Uschi Diesel schaut nach hinten, denkt, sie hat es geschafft und wird überholt. Dann wurde sie nur noch auf dem undankbaren vierten Platz geführt. Wobei das ja bei uns ähnlich Gewinn bedeutet, auch der dritte nicht. Naja, also es ist eine Gefahr, nach hinten zu schauen. Oder eben beim Leichtathletik ist auch die Gefahr, wenn man nach hinten guckt, dass man nicht mehr genau läuft. Und wenn man eben mit dem Fuß über die Linie kommt, dann hat man die Spur verlassen und wird disqualifiziert. Auch das ist eine Gefahr. Nach hinten zu schauen, das bringt nicht so viel. Und dann kommen wir zum nächsten Vers. Und Paulus geht zuerst wieder auf das Bild ein und dann am Ende auf eine geistliche Wahrheit. Da heißt es, alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Wir kennen doch den Satz, dabei sein ist alles. Meistens von den Sportlern zitiert, die eben nicht so weit vorne sich aufhalten, sondern mehr hinten. Die sagen, dabei sein ist alles. Aber dabei sein ist eben nicht alles. Denn im Glauben geht es tatsächlich auch um den Siegeskranz. Und dieses Wissen um mein Ziel beeinflusst jetzt doch auch schon meine Gegenwart. Bei den Athleten von damals war es so, dass sie mindestens so angesehen waren wie vielleicht auch die heutigen Sportler mit Ruhm und Ehre. Und wer kennt sie nicht? David Beckham, Usain Bolt, den Herrn Messi, den Fußballer oder Sebastian Vettel. Alles bekannte Größen. Und diese Sportler damals, die mussten dafür was tun, damit sie so einen Bekanntheitsgrad hatten. Sie unterzogen sich einem strengen Programm. Und bei den Olympischen Spielen war es zum Beispiel so, dass schon 10 Monate vor Beginn dieser Wettkämpfe das Trainingslager eingerichtet wurde und die Athleten mussten 30 Tage vor Beginn der Spiele die Orte bezogen haben. In Olympia gab es dann auch Trainingsräume, Bäder, Herbergen, eine Bibliothek für die Sportler und sogar eine spezielle Sportlernahrung gab es. Sie bestand unter anderem aus Gerstenbrot, Weizenbrei und getrockneten Früchten. Und was ist der Preis für diese ganze Mühen? Ein Siegeskranz, der verwelkt. Eine gewisse Zeit sind die Athleten bekannt und berühmt, aber die Zeit ist schnelllebig, sodass die Sieger von gestern bald vergessen sind. Kleiner Test. Wer wurde vor 2 Jahren Fußball-Europameister? Wer weiß das noch? Portugal. Richtig, eine Antwort, da hat ein bisschen gedauert, ist auch schon fast 2 Jahre her, anderthalb, Portugal. Ich dachte zuerst, das war doch Frankreich, aber das waren die, die uns besiegt haben und dann auch im Finale verloren haben. Wer vor 4 Jahren Fußball-Weltmeister wurde, das brauche ich, glaube ich, nicht zu fragen, aber wer war es denn 2010? Spanien, genau, und dann wird es wieder schwieriger, 2006. Italien. Ich hätte ein falsches Thema. Ihr seid viel zu sehr Fußball begeistert. Aber ich musste tatsächlich nachschauen, weil ich gesagt habe, ich will ja nichts Falsches sagen. Und ihr Lieben, ich hätte auch was Falsches gesagt. Aber ich musste überlegen. Der Ruhm irgendwann wird vergehen. Der Glanz, der wird vergehen. Sportler und ihre Bekanntheit wird vergehen. Und dafür schinden sie sich. Sie leben Askese, üben eine strenge Selbstdisziplin, verzichten auf ihre Freiheiten. Und ich habe mir mal in der Vorbereitung gedacht, ich will mir mal einen Trainingsplan anschauen. Ein Trainingsplan eines Triathleten. Triathlon kennt ihr vielleicht, das sind 3 Wettkämpfe. Zuerst wird geschwommen, dann wird Rad gefahren und am Ende, glaube ich, wird gelaufen. Das ist ein bisschen klein, ich lese es uns auch vor, also 2 Monate vor dem Wettkampf, das ist noch gar nicht die letzte Phase, da muss man am Montag ruhen, das ist wie ein Prediger auch, dann dienstags 2 Stunden Radfahren, 1 Stunde laufen, mittwochs 4 Kilometer schwimmen, donnerstags 1,5 Stunden Radfahren, 1,5 Stunden laufen, freitags 1 Stunde schwimmen, samstags 6 bis 7 Stunden Radfahren, 10 Minuten laufen und irgendwie gekoppelt. Und am Sonntag 45 Minuten schwimmen in offenem Gewässer, 1 Stunde Radfahren, 2 Stunden laufen. Also das ist schon echt eine ganz schöne Herausforderung, was die da leisten müssen. Und dann kommt auch noch das mentale Training dazu mit ihren Mentalcoaches und wie sie alle heißen. Und dann gibt es ja auch noch die richtige Ernährung, die auch wichtig ist. Und das finde ich schon erstaunlich. Das alles für einen Siegeskranz, der einmal vergehen wird. Einen Siegeskranz, der vergehen wird, der unvergänglich ist. Lohnt sich das denn überhaupt? Klar, es lohnt sich für den Sportler, aber aus geistlicher Sicht nicht. Der Kranz wird vergehen, der Ruhm wird verblassen. Aber in diesem Vers bleibt Paulus eben nicht in diesem Bild stehen, sondern er öffnet uns einen Blick für die geistliche Dimension, die geistliche Wahrheit. Es geht eben um einen unvergänglichen Kranz, wo es sich lohnt, wo es toll ist, den vollen Einsatz zu bringen und wo es sich lohnt, auch mal zu verzichten. Und die Art und Weise des Laufes wird betont. Der Wettkämpfer, der lebt entschlossen, enthaltsam auf das eine Ziel hin, um den Kranz zu gewinnen. Und wohlgemerkt, es geht hier nicht um das Müssen. Ein Sportler zum Beispiel, der muss nicht verzichten, aber er will es um des Zieles willens. Schokolade, Chips und Ähnliches, darauf muss er, das ist nicht unbedingt als solches schlimm. Im normalen Alltag ist auch ein Sportler vielleicht mal hin und wieder solche Sachen. Aber nicht im Training vorm Wettkampf. Ein Sportler würde auch nachts nicht durch die Kneipen ziehen oder lange Filmnächte mitmachen, weil sein Körper Erholung und Regeneration braucht. Der Sportsmann meidet im Training bestimmte Dinge nicht, weil sie ihm schlecht oder verboten sind, sondern eben, weil er dieses Ziel im Blick hat. Er macht alles, um den Sieg zu erringen. Und für den Christen ist dieser Kranz das ewige Leben, die Gemeinschaft bei Gott. Und aus diesem Grund dürfen wir Christen auch alles meiden, was uns hindert am Ziel. Und das ist nicht unbedingt die Frage nach Sünde oder vielleicht doch erlaubt oder was sogar vielleicht wertvoll ist. Es handelt sich nicht um irgendwelche Gesetze, Verbote. Der Vorwurf der Gesetzlichkeit, der vielleicht den einen oder anderen dann plötzlich denkt, oh, jetzt wird er gesetzlich, der Heiko, der ist fehl am Platz. Es geht um das Ziel und um den notwendigen, sich selbst gewählten Verzicht auf das alles, was mich vielleicht von diesem Ziel abbringen kann. Das schließt die Sünde natürlich mit ein. Aber es gibt noch viel mehr. Was dem einen eben nichts ausmacht, kann dem anderen zur ernsten Gefahr werden. Es gibt da keine allgemeinen Regeln. Es muss sich jeder Christ selber fragen, was hindert dich am Erreichen dieses Ziels? Ich zum Beispiel, ich schaue gerne Actionfilme an im Fernsehen oder Science Fiction oder eben auch mal Sachen, wo Zauberer und Feen oder Hexen und sowas vorkommen, weil ich weiß, ich kann das sortieren, ich kann das einschätzen, das sind vielleicht Märchen oder Ähnliches. Und ich weiß auch, dass das Gefahren mit sich bringt, aber ich kann das für mich sortieren, ich kann das für mich abschätzen. Christina, die würde mit mir diese Filme nicht angucken. Christina schaut diese Filme nicht gerne an, weil sie diese Filme nicht loslässt. Es wäre schlecht für sie, wenn sie dann die Filme regelmäßig konsumieren würde. Für mich ist nach dem Film es wieder zu Ende. Kann ich sagen, okay, ist fertig, war ein netter Film. Christina gehen viele Gedanken noch nach. Viele Bilder gehen ihr noch nach. Und dann ist die Frage, es ist keine Pflicht und kein Muss zu sagen, du darfst das nicht gucken. Aber für Christina wäre das eben in dem Moment nicht gut, weil es ihrer Seele nicht gut tut. Einen anderen Menschen trennt vielleicht der Sport von Gott. Viele junge Menschen habe ich erlebt, die haben sich lieber für Fußball entschieden, als in den Jugendkreis oder Teenkreis zu gehen. Und die sind manche eben tatsächlich auch vom Glauben abgekommen. Und ich frage uns, was hindert uns, den Blick auf das Ziel zu richten? Was hindert dich, Jesus ähnlicher zu werden? Ein Vers, der uns da sicherlich hilft, ist der Vers hier aus Matthäus 6, 33. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und was verpassen wir, wenn uns das Ziel egal ist? Auf uns wartet ein Siegeskranz. Ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Ein Siegeskranz, der herrlich ist. Unser Ziel, die ewige Ewigkeit bei Gott, die vollendete Gemeinschaft mit ihm in seiner Gegenwart. Und sie wird beschrieben, wir werden in Herrlichkeit bei Gott sein, in seiner Gegenwart. Es wird keine Schmerzen geben. Gott wird mitten unter ihnen sein. Wir werden sein Volk sein. Wir werden keine Tränen mehr vergießen. Und Gott mitten unter ihnen. Was ist das für eine Aussicht? Ist das nicht herrlich? Genau das konnte ich auch am Mittwoch zum Beispiel den Menschen beschreiben, die bei der Beerdigung waren. Denen konnte ich das sagen, dass es etwas gibt im Leben, worauf es lohnt, zuzugehen. Der Preis, letztendlich das ewige Leben, zu dem uns Christus berufen hat. Das ist das Ziel, was wir vor Augen haben sollen. Und was dann das Ziel eben auch für Auswirkungen hat in unserem Leben, in unserem Umgang mit Gott, in unserem Umgang untereinander, mit meinen Mitmenschen, mit meinen Mitchristen. Unser Leben, es soll nach vorne schauen, nicht zurück. Und wer Gott nachfolgt, braucht nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Denn das nimmt die Sicht nach vorne. Und dann die Verse 26 und 27. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Jetzt fasst Paulus eigentlich hier an dieser Stelle nochmal zusammen. Er will laufen, um das Ziel zu erreichen. Und der Apostel erkennt das Ziel seines Lebens und auch seines Dienstes. Und Paulus gebraucht das Bild des Läufers, der auf das Ziel ausgerichtet hinläuft. So läuft er eben nicht ins Ungewisse. Sein Ziel ist das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Jesus. So wie ein Läufer sich dem Ziel unterordnet, so soll es auch bei Paulus erkennbar sein, in seinem Leben, in seinem Handeln, in seinem Tun. Er lebt so, dass durch sein Leben erkennbar wird, was sein Leben bestimmt. Und er verdeutlicht das in einem weiteren sportlichen Bild. Ein Bild von dem Faustkämpfer. Und manche denken jetzt vielleicht, jetzt kommt wieder hier die griechische Philosophie. Eine gewisse Leibfeindlichkeit gibt es dort. Geist ist alles, Leib nichts. Aber das ist hier eben nicht so. Er sagt, ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Paulus will durch sein Vorbild verdeutlichen, was für ihn harte Einschränkungen sind. Er will nicht predigen und durch mangelndes Vorleben unglaubwürdig sein. Er führt um dieses Ziels willen einen Kampf gegen sich und seinen eigenen Leib. Und ich schlage meinen Leib gezielt unter das Auge und versklave ihn, schreibt Paulus. Man kann auch übersetzen, ich verpasse meinem Körper ein blaues Auge. Und ihr Lieben, das sind wahrlich keine Schläge in die Luft. Und hier meldet sich eben nicht die griechische Philosophie zu Wort, denn der Apostel, der bleibt auch hier wieder nicht bei dem Bild des Sportkämpfers stehen, der einen trainierten Körper will, denn den er nur erlangt durch harte Übungen und Verzicht. Er selber, der den Menschen predigt, will so predigen und leben, dass auch die Menschen dadurch erkennen, was er sagt. Dass alle Menschen das auch in ihrem Leben umsetzen. Als Christ zu leben, ist demnach etwas, was nicht nur uns gilt, sondern auch dem anderen. Ja, Christ zu sein heißt ähnlicher werden wie Jesus. Und das nicht nur zum Selbstzweck, sondern es dient auch dazu, dass andere Menschen durch uns erkennen, was Christus bedeutet. Unsere Heiligung ist nicht nur für uns da, damit wir rein und heilig in den Himmel kommen, sondern unsere Heiligung will eben auch, dass andere Menschen Jesus durch uns erkennen. Und das will Paulus verdeutlichen. Und Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet gesagt, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Hier, da ist das Stichwort der Heiligung vorhanden und das Ziel der Heiligung, Christusähnlicher zu werden. Und dann, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das lebt Paulus. Und er erschrickt vor der Möglichkeit, Menschen in die Nachfolge, damit in Kampf zu rufen und selber zu versagen, untüchtig zu sein, unbrauchbar zu sein. Und das sind deutliche Worte, die den so sicher gewordenen Menschen in Korinth vielleicht die Augen öffnen. Sie sollen dem Vorbild des Paulus, des Apostels entsprechend aufwachen und sie sollen ihm folgen in dem Einsatz für Jesus. Und wir kennen ja die Korinther ein bisschen, die vielleicht mit dem einen oder anderen hier Schwierigkeiten hätten. Und für uns die Frage, haben wir diese betrügende Glaubenssicherheit oder laufen wir in diesem Kampf? Setzen wir alles daran, in diesem Lauf nach vorne zu kommen? Und sind wir so mit Jesus unterwegs, dass wir sagen können, wir jagen nach dem Ziel, was uns bestimmt ist? Zum Schluss noch einen Trainingsplan. Haben ja die Sportler auch. Jeder Sportler, der braucht ja morgens erstmal ein gutes Frühstück. Er schenkt ihm Energie für den Rest des Tages. Ohne Frühstück kann zu wenig Eisen im Blut sein, was dazu führt, dass der Sportler müde und kraftlos wird, Magnesium fehlt und es gibt Krämpfe. Als Christ ist es toll, wenn wir den Tag am Morgen beginnen, indem dass wir erstmal mit Christus sprechen. Kennt sicher auch die Morgenen, wo man eher was anderes denkt, wenn der Wecker schellt. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass es einfach gut ist, einfach dann zu sagen, um Gott, danke jetzt, auch wenn ich müde bin, dass du da bist. Geh mit mir in diesen Tag. Handel mit mir, handel durch mich und geh mit mir. Und hilf mir, dass ich nicht zu schnell müde, kraftlos und ausgelaugt bin. So ist das vielleicht bei uns Christen. Dann der Sportler, bevor er loslegt, fängt er an, sich aufzuwärmen. Er beginnt nicht gleich mit dem harten Training, sondern er muss erst mal in den Schwung kommen. Sonst kann es eben tatsächlich zu Verletzungen kommen. Und als Christ ist es vielleicht auch gut, erst mal morgens die Bibel zu lesen, sein Wort zu lesen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Dafür ist es gut, wenn man dieses Licht kennt und regelmäßig liest. Klar, es ist nicht jetzt wichtig, ob man es morgens macht, abends oder wie. Wichtig ist, dass man es macht und dass man eben auch da sich zu Hause fühlt. Dann ein weiteres. Dann irgendwann kommt auch das harte Training, wo man anfängt zu schwitzen, wo man verlorene Flüssigkeit durch Getränke wieder zu sich nimmt. Diese enthalten dann Mineralien, Vitamine, sodass der Körper eben die Kraft bekommt, die er braucht. Manchmal kann es auch bei uns im Leben eines Christen hart werden. Vielleicht gelingt dir etwas nicht. Jemand beleidigt dich, lacht dich aus, weil du mit Jesus lebst. Vielleicht hast du Stress auch mal mit Bruder und Schwester. Und da ist es wichtig, dass wir im Gebet und im Gespräch mit Jesus sind. Dass er uns durch seinen Geist zeigt, wo und wie wir was in unserem Leben verändern dürfen. Wo wir dann auch Buße tun müssen für Situationen, wo wir ganz falsch lagen. Und am Abschluss des Tages, da gibt's wieder bei den Sportlern ein Essen, was gesund ist, Vitamine und Mineralstoffe enthält, damit man den Körper schützt vor Erkältung, vor Krankheit. Und wie gut ist es, wenn wir unseren Tag mit einem Gebet beenden können, im Gespräch mit Gott sein können, wo wir von der Last des Tages uns ausruhen können, neue Kraft bekommen, damit wir eben auch für den nächsten Tag wieder fit werden. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, heißt es in Philipper, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Bete mit uns. Danke, Jesus, für dieses Bild, das Paulus benutzt, um den Menschen in Korinth etwas näher zu bringen, was das bedeutet, als Christ zu leben. Dass er hier dieses Bild von einem Sportler beschreibt. Ein Bild, was die Menschen damals verstanden haben. Jesus, mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir dieses Bild mitnehmen in unser Leben, in unseren Alltag. Dass wir uns überlegen, wo kann ich in meinem Leben vielleicht die ein oder andere Stellschraube verändern, dass wir uns ganz neu auf den Weg machen, Jesus, dir ähnlicher zu werden. Und eben, wie es bei der Heiligung so ist, nicht weil ich es muss oder weil du es befiehlst, sondern weil ich es möchte. Jesus, ich lebe in einer Beziehung zu dir. Ich verdanke dir mein Leben. Ich liebe dich, Jesus. Und deswegen möchte ich doch so leben, ja, wie es dir gefällt. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir zeigst, wo auch in meinem Leben das ein oder andere vielleicht nicht so läuft. Da möchte ich dich um Buße, möchte ich Buße tun, möchte da um Vergebung bitten. Und das können wir auch gleich im Vorfeld des Abendmahls machen, wo wir uns ganz bewusst eben überlegen dürfen, was uns da trennt. Wir wollen Buße tun und wir wollen dich bitten, dass du uns da vergibst, himmlischer Vater. Und ich danke dir, dass wir da an dieser Stelle einfach auch die Vergebung bekommen, weil du sie uns verheißen hast. Durchforsche unser Herz, durchforsche mein Herz und schenke Veränderung da, wo wir es brauchen. Amen.